Rolf Schäffbuch ist ein Vordenker des Pietismus in Deutschland und gehört auch im Ruhestand noch lange nicht zum alten Eisen. Solche und ähnliche Sätze konnte man in verschiedenen Presseorganen anlässlich seines 75. Geburtstags am 25. Januar dieses Jahres lesen. Wir wollten es genauer wissen und haben Sie heute eingeladen, um im Zwiegespräch ihn zu befragen, wie er sein Leben gestaltet und gelebt hat, vor allem aber, welche Aufgaben ihm Gott gegeben und wie er sie angepackt hat. Ich beginne mal mit den ersten Fragen. Bruder Schäffbuch, Sie sind ja in eine große Familie hineingeboren worden. Vorher haben wir das Bild der Familie gesehen. Dr. Adolf und Maria Schäffbuch, geborene Busch, mit ihren 5 Geschwistern abgebildet. Wo haben Ihre Eltern gelebt, als Sie noch als Kinder mit der Familie zusammen waren?
Also meine Frau und ich, wir sind durch und durch Stuttgarter. Bis vor 11 Jahren wir mit ganzem Herzen Korntaler wurden. Aber wir haben die meiste Zeit unseres Lebens eigentlich in Stuttgart zugebracht. Das hat uns geprägt, auch das evangelische Stuttgart. Aber mir ist nachgerade peinlich, so sehr ich mich über die Bilder gefreut habe, Anerkennung, dass es so sehr um mich gehen soll. Ich meine, wir alle haben die letzten 6 Jahrzehnte miteinander erlebt. Und dass uns nochmal dankbar bewusst wird, was wir erlebt haben und auch was wir gemeinsam an unserer Brüdergemeinde Korntal haben. Das soll deutlich werden. Das ist
ja, da kommen wir noch drauf. Ja. Ja. Vielleicht nochmal zurück zu Ihrer Kindheit. Waren Sie der älteste Sohn
natürlich,
Ihrer Eltern?
Ich war der Erste, ja.
Sie waren der Erste.
Von meinen Brüdern natürlich bestritten, dass ich der Wichtigste bin. Das ist auch gut so. Wir haben uns wie Diamanten aneinander gerieben.
Ja.
Anerkannt war die Prinzessin, bloß die Jüngste, die Irmgard. Heute verheiratet in Neukirchen. Frau des Direktors des Neukirchener Erziehungsvereins. Bei ihr ist immer peinlich, wenn sie auftritt bei Frauenfrühstücken, Frau Irmgard Weth, wenn dann die Veranstalter sagt, sie ist die Schwester natürlich unserer Brüder Schäffbuch. Sie sagt, ich bin Irmgard Weth, gell?
Ja. Ja. Zu Beginn des Krieges waren Sie gerade mal 8 Jahre alt. Wo hat denn Ihre Familie während des Krieges gewohnt und wie hat sie diese Zeit überlebt?
Wir haben die ersten Fliegerangriffe auf Stuttgart bewusst miterlebt. Und dann wurde 1943 nach dem ersten Tagesangriff im September 43 auf Stuttgart mit einem Schlag die Stuttgarter Schulen evakuiert. Unser Gymnasium kam nach Biberach und der Oberstudendirektor hat zu meinen Eltern gesagt, das Wichtigste für die Kinder ist, dass sie bei der Mutter bleiben. Der Vater war inzwischen zum Militär eingezogen und so durften wir 2,5 Jahre in Hülben bei der Großmutter in der Heimat der Voreltern verbringen. War ein bisschen schwierig, weil jeden Morgen um 5 Uhr musste ich nach Urach zu Fuß runter und dort mit dem Pendel nach Metzingen, von Metzingen nach Tübingen, kam meistens zu spät in die Schule, musste früher wieder weg. Aber das hat mich körperlich ertüchtigt und wenn ich jetzt durch den Seewald renne, denke ich, da hat es ja damals angefangen.
Ja, als 8-Jähriger haben Sie ja sicher schon den Kriegsbeginn auch bewusst erlebt. Waren Sie selbst in der Hitlerjugend? Und
ich war im Jungvolk, ja.
Wie kamen Sie da zurecht?
Ja, das war eine hochinteressante Zeit, weil das Jungvolk, das wird heute oft übersehen, das Erbe der bündischen Jugend übernommen hat. Viele Lieder, die wir im Jungvolk gesungen haben, waren einfach Lieder aus der Wandervogelbewegung. Ich denke, seitdem kann ich laut singen, was wir damals gesungen haben, geschmettert haben. Aber wir haben natürlich auch auswendig gelernt im Juni 1942, wie viele Bruderregistertonnen versenkt wurden durch die deutschen U-Boote. Es war auch Ideologie dabei. Mhm. Und ab dem Augenblick 1943, dass ich in Tübingen Schule ging, musste ich nicht mehr zum Dienst, weil ich immer zum spät nach Hülpen, wenn das Fähnlein angetreten war, zu spät kam.
Bruder Schöffbuch, Sie sind ja auch mit der Familie Eisler verwandt. Könnten Sie uns mal erklären, wie da die Zusammenhänge sind? Und gleich die nächste Frage, gab es denn da Begegnungen unter den Vettern, also in der Großfamilie, und wo haben die stattgefunden?
Also meine Mutter ist eine geborene Busch. Vater war Pfarrer Dr. Wilhelm Busch in Frankfurt. Und das waren 9 Kinder. Eine davon war die spätere Mutter Eisler, und die andere davon eine Mutter Stöffler und eine Maria Schäffbuch und Müller. Und wir haben, meine Großmutter hat 42 Enkel gehabt.
42 Enkel.
Mhm. Und wir Vettern und Basen sind miteinander aufgewachsen wie Geschwister.
Ja.
Deshalb war es also besonders einschneidend, als der Älteste aus unserer Vetternschar, der Heinz Stöffler, als 21-jähriger Leutnant vor Smolensk gefallen ist, noch einen Zettel hinterlassen hat, grüßt meine Eltern, ich sterbe zuversichtlich. Das hat uns mitgeprägt, dass man als junger Kerl sterben kann und doch Hoffnung haben kann auf Gottes ewiges Reich.
Und wo traf man sich denn da, so große Familie?
Man durfte nach Hülpen kommen, die Großmutter lebt in einem kleinen Haus, der Onkel Wilhelm Busch aus Essen, der ging immer dann in ein Gasthaus und hat da geschlafen, weil er es mit den Nerven sonst nicht ausgehalten hat. Er hat zwar immer gesagt, ich bin überhaupt nicht nervös, gell? Aber Bruder Schumann kann uns erzählen, wie er nervös war. Die Dame da hinten soll endlich sitzen bleiben, nicht wahr? Also, aber sonst durfte man notlagern, es war vorher schon ausgemacht, ob die Basen oben im Dachstock lebten, da für die Vettern waren da zu viele Mäuse, die Mädchen haben das ausgehalten. Und man hat unter den großen Buchen vor dem Haus gegessen. Schlimm war es bloß, wenn es geregnet hat.
Ja, ja. Wir machen einen großen Sprung in Ihrem Leben. Der Krieg war vorbei. Der jugendliche Rolf Schäffbuch ist zum jungen Mann herangereift. Gab es denn da schon mal Freundschaften mit Mädchen? Und darf man fragen, wie haben Sie Ihre Frau kennengelernt?
Ich kann meine Frau erzählen nachher. Also, ob es Freundschaft mit Mädchen gab, das war eine interessante Zeit. Wir hatten eine Kinderkirche mit etwa 1000 Kindern. Ein Stadtmissionar vorgesagt, die Johannesgemeinde, das hat mein Leben auch geprägt. Die verschiedenen Kreise und Gruppen einer sehr aktiven Gemeinde. Aber es war noch in der Nachkriegszeit so, dass die Vorbereitung für die Kinderkirche, für die Kinderkirchhelferinnen von 19 Uhr bis 20 Uhr war und für die Kinderkirchhelfer von 20 bis 21 Uhr. Völlig interessant waren die Übergangszeiten, wo man sich natürlich gesehen hat, gell?
Ja. Also. Ja.
Aber sonst ging mir es wie im Hiob. Ich habe einen Bund gemacht mit meinen Augen, dass ich nicht achtete einer Jungfrau. So steht es wenigstens in der Bibel. Gell? Also, so mit den Augenwinkeln hat man geschaut, aber die schönste habe ich dann schließlich bekommen. Ich habe ausgemacht, ich möchte mich nicht binden, bevor ich nicht Studium beendet habe und meinen Beruf habe. Und das hilft auch, wenn man sich klares Ziel setzt. Außerdem gab es eine württembergische Verordnung, dass kein Theologe sich verloben darf, bevor er 27 war. Wie hießen das? Das kleine Zölibat. Das wurde aufgehoben, als ein Vikar dann 26-jährig eine 28-jährige Vikarin geheiratet hat. Ja. Die durfte ja, gell?
Ja, ja. 4 Kinder hat Ihnen Gott geschenkt. Erdmann, Cornelia, Ruth und Ulrich. Wir haben vorher dieses schöne Familienbild gesehen. Gibt es da wieder Theologen unter den Kindern? Und vielleicht kurz, wo leben die Kinder jetzt heute? Die Tochter, das haben Sie schon erwähnt.
Also mein Vater hat unter dem gelitten, dass 3 von seinen 5 Söhnen Theologen wurden. Er selber war Politologe, Studienrat. Und er hat gesagt, es muss doch auch Christen geben im normalen Beruf, die im normalen Beruf ihr Christsein bewähren. Und so denke ich, dass unser Erdmann, der ist Beamter bei der Berufsgenossenschaft, vielleicht der aktivste Christ ist in seinem Ort und in seiner Bauberufsgenossenschaft, sammelt dort einen Kreis, macht die Weihnachtsfeiern. Die zweite, die Cornelia, ist Pfarrfrau, früher in Gechingen, jetzt in Wildberg. Dritte, der Ulrich, ist Pfarrer in Bernhausen, sehr gerne dort in dieser aktiven Gemeinde, die von Vikar Michael Wanner mitgeprägt wurde, einst. Und die vierte, die Ruth Maria, war Erzieherin und hat nochmal draufgesattelt und ist jetzt Jugendreferentin, Diakonin beim Württembergischen Brüderbund, auch wieder im Remstal.
Haben Sie auch Enkel?
7 haben wir, ja, von 2 Kindern, ja.
Wunderbar, vielen Dank, Wolfgang. Wenn man das so hört, Bruder Schäffbuch, dann hat man den Eindruck, dass bei der Familie Busch, Schäffbuch, Eisler, das in den Genen liegt, dass man Pfarrer wird. Haben Sie zu diesem Beruf eine persönliche Berufung erlebt? Man kann natürlich auch was anders werden und was anders studieren. Wie wurde Ihnen dieses gewiss und bewusst, ich will Pfarrer werden?
Bruder Schubel, Gen würde ich nicht sagen, aber wir profitieren alle von einem gewissen Segen. Wir müssen damit rechnen, dass es auch einen göttlichen Segen in Familien gibt, die bewusst mit Gott leben wollen. Und es gibt keine bessere Evangelisationsmöglichkeit auch heute als durch die Familie. Das tut jedem weh, dessen Enkel und Kinder nicht den Weg gehen, den man selber haben will. Aber wir haben einfach in der großen Verwandtschaft gesehen, dass es nichts Faszinierenderes, nichts Erfüllenderes gibt als dem Herrn Jesus zu dienen, im hauptamtlichen Dienst oder in einem ganz normalen Beruf. Unser Onkel Erich Müller war Leiter einer Vollzugsanstalt in Siegburg. Wie der als Christ gewirkt hat, auch neue Methoden des Vollzugs, Strafvollzugs unter Jugendlichen zu finden, hat uns deutlich gemacht, wir müssen als Christen wirken. Das ist voll. Aber dann, ich habe nie gedacht, dass ich Pfarrer werden könnte. Ich war furchtbar einfach geniert in der Schule, scheu. Aber dann war es während eines Bundeszeltlagers in meiner Zagen, 49, dass ich doch eigentlich den Ruf bekam, hauptamtlich, wenn es geht, dem Herrn zu dienen. Aber es war noch bis ins Studium hinein unklar, ob ich wirklich dann auch Pfarrer werde.
Sie haben vorhin gesagt, dass man nicht unbedingt Pfarrer werden muss, um das Evangelium zu verkündigen. Ihr Bruder Kurt ist ein solcher. Ich habe mich erinnert, dass er vor 40 Jahren hier in diesem Saal war und zum Gesprächskreis junger Menschen, die Gruppe, die es hier gab, sprach über Gott bietet mehr. Das war für einen Mann, damals war er noch bei Veleda oder so, diese Firma, war für einen Mann aus der Industrie etwas Besonderes von ihm zu hören. Eine andere Frage. Sie haben studiert. Gab es Professoren, die Sie geprägt haben, besonders geprägt haben, von denen Sie sagen, das sind Vorbilder, geistliche Vorbilder, wie Hirten gewesen, die in meinem Leben eine Spur gelegt haben?
Das verschiebt sich im Lauf des Lebens. Dass im Lauf des Lebens man plötzlich erkennt, den einen, auf den man gar nicht so viel gegeben hat, wie etwa Professor Michel, hat mich nachhaltiger geprägt, als ich je gedacht habe. Im Studium selber war es Professor Thielecke, der auch hier in Korntal Ende des Krieges gelebt hat, der hat uns Aufgaben gegeben, an der Grenze zwischen dogmatischer Theologie und Predigtlehre, hat gesagt, ich muss einen Vortrag halten in eine Adventsfeier in einem Industriebetrieb im Ruhrgebiet. Was soll ich anziehen? Würden Sie ein Bibelwort nehmen? Soll gesungen werden? Soll das Werksorchester spielen? An meinen Entwurf hat er hingeschrieben, gut für eine evangelische Akademie, aber nicht für einen Industriebetrieb. Also er hat uns gezwungen zu überlegen, wie bringen wir die Botschaft rüber in verschiedenen Situationen. Da habe ich sehr viel gelernt, aber noch mehr habe ich einfach in Amerika bei den Frommen, vielleicht gar nicht wissenschaftlich so hochstehend, aber Frommen, für die Sache des Evangeliums brennenden Professoren gelernt, als ich ein Jahr lang noch in Amerika sein durfte.
Sie waren dann wohl nach dem Studium persönlicher Referent bei Martin Haug, dem Landesbischof. Wie wird man persönlicher Referent und was macht man da? Briefe öffnen, Terminkalender führen und erinnern? Ich kann mir das nicht so ganz vorstellen und Sie vielleicht hier auch nicht.
Also diese zwei Fragen. Wie wird man persönlicher Referent und was macht man da?
Also meine Frau wirft mir dauernd Blicke zu, ich soll mich mehr zum Publikum wenden. Wir führen hier ein Dreiergespräch und Sie hören zu. Also, ich habe 3 kurze Vikariate gemacht, war im Pfarrseminar und weil ich vorher gefragt wurde, habe dort die Tochter des Leiters des Pfarrseminars kennengelernt, Kirchenrat Gutbrot, und seitdem sind wir glücklich miteinander verbunden. Aber persönlich, Herr Brent, ich habe gehofft, ich würde repetenten Tübingen im Stift werden. Das ist ja der Traum jedes württembergischen Theologen. Und eines Tages wurde ich auf den Oberkirchenrat zitiert und dann hat Bischof Hau gesagt, warten Sie einen Augenblick, ich komme sofort, und hat mir schon Böses geschwant. Aber es wurden 3 ganz wichtige Jahre. Ich denke, ich habe später sehr viel auch in der Kirchenpolitik mitgemischt, weil ich gemerkt habe, die Kirchen leitende Aufgabe ist auch eine geistliche Aufgabe. Und so wie sie Bischof Haug wahrgenommen hat, auch als Leiden an der Kirche, damals der Pfarrerschaft geschrieben, durch die moderne Theologie, damals war die Bultmann-Krise, wird Christus eliminiert. Und er hat bei der Eröffnung des Kirchentags 52 in Stuttgart gesagt, die Christenheit hat nur Zukunft, wenn wir mehr von Jesus Christus erwarten. Also ich denke, das sind Worte, die bis heute gelten. Das waren bischöfliche Worte. Und als persönlicher Referent ist meine Mischung zwischen Rausschmeißer, dass man bei manchen Besuchen sagt, Herr Landesbischof, Ihr nächster Termin wartet, und dass man die vielen Bittsteller abfertigt, dass man Briefentwürfe macht und Entwürfe macht für die einzelnen Ansprachen, wenn er zum 20. Geburtstag von Michael Hahn in Sindlingen eine Predigt halten soll, dass man Hahn-Zitate sammelt, die er wieder verwerten kann. Aber es war eine schöne, hochinteressante Zeit.
Kann ich mir denken, und vor allen Dingen sind Sie in diesem ganzen Betrieb des Oberkirchenrats integriert gewesen, was ja für Ihre spätere Engagement nicht ganz unwichtig war, bis hin, wo Sie dann selber im Gremium mitgewirkt haben. Ihre erste Pfarrstelle war dann das Ulmer Münster, ist das richtig?
Ich wurde dann berufen, 59 als dritter Pfarrer im Ulmer Münster. Es war damals noch ein Stadtbezirk mit etwa 3000 Gemeindegliedern, 64 Konfirmanden. Als ich nach 6 Jahren ging, hatte ich noch 12 Konfirmanden. Innerhalb von 6 Jahren ist der Bezirk ausgestorben. Und wo die Familie ausgezogen ist, kam eine Auslieferungslager hinein oder eine Zahnarztpraxis. Ich habe erlebt das Sterben der Innenstadt. Aber eine ganz aktive Gemeinde damals. Wir haben gesagt, wenn der Herr Prälat Eichele, spätere Landesbischof, predigt, sind es 1200 Leute in Münster. Wenn der Herr Dekan Dr. Seifert predigt, sind es 1000. Und wenn wir normalen Pfarrer predigen, 800. Aber als ich jetzt als Prälat nach Ulm kam, waren wir froh, wenn 120 am Sonntag im Gottesdienst waren. So das Sterben auch einer Gottesdienstgemeinde. Und wir haben doch alle erlebt, wie nach dem Krieg die Kirchen voll waren, in großer Erwartung. Wir wollten mit Gott anfangen. Und haben erlebt eine solche Säkularisierungswelle, dass abgesehen von Korntal unsere Kirchen Gottesdienste leer geworden sind. Das habe ich da in Ulm zum ersten Mal erlebt, 59-60.
Ich übergebe an Jörg Schweitzer, der weiter hineinführt in die Aufgaben des Jugendwerks.
Bruder Schäfbuch, von 1965 bis 1975, also 10 Jahre lang, waren Sie Leiter des evangelischen Jugendwerks in Württemberg. Wie kam man dazu und was hat Sie veranlasst, den Pfarrdienst aufzugeben und sich dieser Aufgabe zu stellen?
Es war die württembergische Pfarrstelle, ich wurde durch den Oberkirchenrat berufen. Ich hatte vorher ja schon als Ehrenamtlicher sehr viel in der Jugendarbeit mitgewirkt und wurde dann berufen, habe das sehr gerne angenommen. Ich wusste nicht, dass wir in ganz harte Jahre hineinkommen. Ich wurde zuerst berufen als Leiter des Jungmännerwerks und habe aufgehört als Leiter des Jugendwerks, weil inzwischen die Fusion zwischen Mädchenwerk und Jungmännerwerk war. Das, was nicht bloß bei der Kinderkirchvorbereitung üblich war, dass die Gruppen getrennt waren, haben in jenen Jahren hat aufgehört. Aber es war ja zugleich dann, 68, 69, weltweit der Schub der Jugendrevolution. Ich weiß noch, wie gesagt wurde, man kann doch keine Bibelarbeit mehr erhalten, man kann kein Tischgebet mehr auf unseren Freizeiten machen. Das hat sich verbunden mit dieser Welle der Fusion von Mädchenwerk und Jungmännerwerk. Und es war mir wichtig, dass wir als CVM, als Jungmännerwerk, Kurs halten mitten in diesen Wogen und feststellen, das Wichtigste an evangelischer Jugendarbeit ist, dass wir helfen, dass junge Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Der Gründer vom CVM, George Williams, hat gesagt, wir wollen alles tun, was jungen Leuten Spaß macht, was sie brauchen, Sport, Fortbildungen, Zusammensein, Gemeinschaft, aber der erste Zweck soll sein, dass sie Jesus kennenlernen. Und das haben wir versucht durchzuhalten. Ob es immer gelungen ist, weiß ich nicht, aber wir haben uns dem Kampf gestellt. Deshalb waren es sehr schwierige, herausfordernde Jahre.
Also diese sogenannten 68er Jahre, und gab es denn da dann auch aufmüpfige Jugendliche, also christliche Jugendliche, und wie ist man mit denen umgegangen?
Es gab nicht bloß aufmüpfige Jugendliche, sondern besonders schwierig war es mit den Hauptmännlichen, mit den Jugendreferentinnen, Jugendreferentinnen. Ja, ja. Ich weiß noch, wie bei einer Tagung in Schwie von Jugendreferenten einer gesagt hat, man müsste endlich verbieten, dass morgens die Losung gelesen wird. Das ist eigentlich ein Unfug. Und er hat Beifall bekommen aus der Menge. Also es, Jochen Klepper hat einmal in einem Lied gedichtet, das wird sich als der Sieg erweisen, dass du uns wieder in den Kampf gerissen. Waren Jahre, heute ist so viel von Friedfertigkeit die Rede, ich bin Gott dankbar, dass er mich in den Kampf wieder eingerissen hat, auch schon in der Jugendarbeit.
Sind wir dankbar, dass diese Zeit vorbei ist und wir heute wieder die Losung lesen dürfen, ohne dass es Proteste gibt.
Ja, aber die Friedfertigkeit in der Christenheit nimmt so zu, dass man alles duldet. Ich bin erschrocken, dass bis hinein Landessynode, als der Professor Schreiner gesagt hat, der Islam ist auch ein Weg zu Gott, selbst Leute von der lebendigen Gemeinde gesagt haben, da wollen wir nicht dagegen protestieren. Nein, man muss kämpfen, hinstehen.
Zum Kämpfen kommen wir gleich, Wolfgang.
Sie wurden dann Dekan in Schorndorf. Nun waren Sie ja endlich in einem Dorf.
Ja. In Dörfern.
Dörfern. Wie haben Sie diese Situation, Ulm, Jugendwerk, das waren ganz andere Hintergründe. Wie haben Sie die Situation in Schorndorf erlebt? Und was haben Sie in diesen 6, 7 Jahren, wie lange waren Sie da, bewirken können, wenn man sowas überhaupt sagen kann?
Das Dekanat Schorndorf war auch in Umstellung. Dekanat Welzheim wurde aufgelöst. Die Gemeinden auf dem Schurwald kamen dazu, wurde ein Großdekanat. Aber es war schön, dass die Kolleginnen und Kollegen eigentlich vertrauensvoll mitgezogen haben. Es war wirklich eine geistliche Gemeinschaft der beinahe 50 Pfarrerinnen und Pfarrer und fast ebenso viele Gemeinden. Damals Dekanatamt, ich hatte noch 1700 Gemeindeglieder als Dekan zu versorgen. Ich habe sehr gerne Besuche gemacht, auch mir die Zeit rausgeschnitten. Damals waren Dekan noch nicht so sehr mit Verwaltungsgeschäften eingedeckt. War auch noch nicht so die Sache, wir hatten genug Geld, heute ist das Problem mit dem Geld da. Man konnte durch Pfarrkonvente, kirchlich-theologische Arbeitsgemeinschaften und durch persönliche Seelsorge, durch Besuche in den Gemeinden mitprägen. Aber das war nicht mal das Entscheidende, wenn ich denke, warum unsere Kinder jetzt im Glauben stehen wollen, dann liegt das nicht an uns Eltern. Im Pfarrhaus gibt es auch manche Spannung. Man muss Straßenengel sein und ist dann Hausteufel, weil die Galle irgendwann auch mal überläuft. Sie haben in Schorndorf Kreise gefunden, ob bei der Süddeutschen Vereinigung oder bei den Altpietisten oder beim Jugendwerk oder beim CVM, Posaunenchor, Kinderkirchhelferkreis, wo sie in den Glauben hineingewachsen sind. Es ist ganz wichtig, dass das, was Eltern wollen, assistiert wird durch das, was in der Jugendarbeit an Angeboten da ist. Und das war das Großartige in Schorndorf, dass ganz lebendige Kreise und Gruppen da waren, auch eine Zusammenarbeit mit den pietistischen Gemeinschaften. Mir ist deutlich geworden, was Volkskirche erreichen kann. Dass man als Pfarrer, unsere Gemeindedienstleute, bei denen Sie, Bruder Schumann, Hilfe geleistet haben, haben immer gesagt, das Problem ist, wenn wir an der Klingel läuten und sagen, ich komme von der Kirche, sagen die Leute, schmeißen Sie es in den Briefkasten. Wenn ich aber Leuten sage, ich bin der Pfarrerchefbuch, Dekan versteht keiner, Vikar auch nicht, aber ich mache sofort auf, ich bin zwar im Morgenmantel, aber sofort mache ich auf. Das ist noch eine Ehre, dass der Pfarrer kommt und hinter jeder Glastür ist Not, mit Kindern, Enkel, Beruf, oder hier mit Menschen ein Gebet zu sprechen. Das ist die große volkskirchliche Möglichkeit, in die Häuser hineinzuwirken. Noch.
Ja, mir hat mal jemand gesagt im Reisedienst, es war wohl im Dekan Schondorf in irgendeinem Dorf. Jetzt war der Pfarrer da und hat nicht mal mit mir gebetet. Ja, so kann es dann auch gehen. Als Dekan haben Sie doch eine gewisse Dienstaufsichtspflicht. Das ist sicher nicht immer leicht, Dienstaufsicht zu haben und doch die Menschen, die nun verschiedene Prägung haben, auch theologisch verschiedene Prägung haben, in ihren Dienst zu akzeptieren. Haben Sie mal irgendwelche Fälle gehabt, wo Sie sagen mussten, hier muss ich jemanden mehr lehrmäßig Grenzen zeigen? Zum Beispiel, wenn die Erlösung Jesu am Kreuzestod nicht anerkannt wird. Was kann man da tun als Dekan, später als Prälat, ähnliche Aufgaben?
In Schondorf hatten wir das eigentlich nicht. Das war das Schöne. Ich muss ein bisschen weiter ausholen. Bengel hat mal gesagt, wenn ich etwas in der Kirche bewirken könnte, Johann Albrecht Bengel, dann würde ich dafür sorgen, dass in den Bezirken sich die Pfarrer sammeln, die miteinander können. Und das war in Schondorf schon vorausgehend geschehen durch Dekan Lutz, späterer Oberkirchenrat, der hier beerdigt ist, Bamberg, alle meine Vorgänger. Es hatten sich Leute gesammelt, die biblisch verkündigen wollen. Aber jeder Pfarrer hat seine Ecken und Kanten und hat seine Stärken und Schwächen. Und bei der Visitation, die ich versuchte regelmäßig durchzuführen, merkt man sehr bald auch die Schwächen eines Menschen. Zwar wird bei der Visitation der Schreibtisch aufgeräumt, ich habe noch nie so viel aufgeräumte Schreibtische gesehen wie bei der Visitation, sodass man fragen muss, Entschuldigung, wo hast du deine Gustav-Adolf-Plakate und deine Opferbüchsen hingelegt? Einmal hat mich einer gesagt, also, wollen Sie es bestimmt sehen? Hat mich in einen Raum geführt, aber wir sind kaum zur Tür hineingekommen, weil das uns entgegengequollen ist. Also man sieht also Ecken und Kanten bei Pfarrern, aber man sieht bei jedem auch seine Stärken. Und sehr viel Hingabe und sehr viel Einsamkeit. Der Pfarrer ist normalerweise der einsamste Mensch in einer Gemeinde. Die Gemeindeglieder wagen nicht, ihn zu fragen, wie geht's Ihnen eigentlich? Abgehoben. Schwierig war es nachher als Prälat, wo ich sehr viele, also man sagt heute, ein Zehntel der Pfarrerschaft ist entweder durch Ehe oder Drogen oder Alkohol gefährdet, weil sie so einsam sind und weil die Belastungen, Erwartungen so riesengroß sind und Sorgen mit den Kindern. Und da seelsorgerlich in ein Gespräch zu kommen, war eine Herausforderung, eine schöne Aufgabe, manchmal auch beelendend.
Machen wir mal weiter mit den Schwierigkeiten, die Sie bewältigt haben und den menschlichen Ecken und Kanten. Als Sie Prälat in Ulm wurden, ging es ja so durch die Presse und wo auch sonst war es deutlich, dass eine ganze Reihe der Dekane der Prälatur Sie eigentlich nicht wollten oder die Zusammenarbeit sogar verweigerten. Wie kann man sowas verkraften, an einen Platz zu gehen, wo man in Liebe und Verantwortung vor Gott eine Aufgabe hat und dann mit Menschen zu tun hat, die einen erstmal sperren wollen. Das stelle ich mir ganz schwer vor.
Also es ist besser vom Nullpunkt aus anzufangen, als mit großen Erwartungen anzufangen und dann die Erwartungen nicht erfüllen zu können. Aber es war doch verständlich. Ich hatte in unserer pluralistisch gewordenen württembergischen Kirche, leider pluralistisch, Position, nicht des Pietismus, sondern die Kirche muss an der Bibel festhalten, muss Jesus lieb machen. Der Glaube an Jesus rettet uns. Die Bibel, die Kirche ist keine Moralanstalt, die Kirche ist auch keine politische Einrichtung, sondern wir sind alles verlorene Menschen, die mit jedem Sonntag in der Predigt eigentlich den Anstoß brauchen. Du brauchst den Anschluss an den Retter. Das hatte ich in der Synode vertreten, in der Auseinandersetzung mit Ökumene und mit verschiedenen Dingen, dass da ein Image auftauchte, der Chefbuch, mit dem kann man nicht, das ist ein Kämpfer, das ist ein Hardliner, ist doch verständlich. Und dass die Dekane, mit denen ich zusammenarbeiten konnte, Angst hatten, war klar. Es war nachher aufgrund meiner 14-jährigen Erfahrung von Schondorf als Dekan ein leichtes, die Dekane zu gewinnen, dass sie nachher bei jeder Schwierigkeit kann man die Trauung genehmigen. Wie sollen wir unsere Kirche den Anthroposophen zur Verfügung stellen? In schwierigen Fällen mich angerufen haben. Wie hättest du, Wolf, die Sache verhandelt? Und dann konnte man Rat geben und es wurde eine gute Arbeitsgemeinschaft. Und Gott hat seinen Segen dazu gegeben, dass das so wurde.
Ja, das ist auch etwas, was mit einer Person, wie man mit anderen umgeht, zu tun hat. Und ich denke, da haben Sie eine gute Art, das merken wir alle. Noch etwas anders. Sie waren im Lausanner Komitee für Weltmission. Und da gab es 1974 eine Verpflichtung, die ich jetzt nur ganz verkürzt andeuten möchte. 2,7 Milliarden Menschen in allen Kontinenten sollen mit der Evangelium auf Christi Wiederkunft hin vollendet werden oder bereitet werden. So steht es im Handbuch der Kirchengemeinderäte. Was ist in den 30 Jahren inzwischen mit dieser Verpflichtung geschehen, Evangelisation? Oder müsste man weltweit sagen, ist das in eine falsche Spur gelaufen, weil die wachsenden evangelisierenden Gemeinden weitgehend Pfingstgemeinden sind?
Also die Lausanner Bewegung ist damals entstanden. Billy Graham hat in Lausanne diesen Kongress zusammengerufen, weil der Weltkirchenrat, muss sagen auch die Ökumene, die Mission, das Werben zum Glauben für Jesus, völlig als nebensächlich angesehen hat. Bloß noch diese soziale, politische Hilfe. Und da hat Billy Graham in Lausanne alle, die mehr wollten, die wirklich Kirche als Kirche Jesu Christi wollten, zusammengerufen. Und daraus entstand die Lausanner Verpflichtung und die Lausanner Bewegung. Ich durfte ja lang dann europäischer Leiter der Lausanner Bewegung sein, auch in Deutschland. Hier in Deutschland ist sozusagen die Frucht der Lausanner Bewegung pro Christ. Dass wir gesagt haben, wir wollen europaweit miteinander das Evangelium glaubenswerbend anbieten. Auch mit der Möglichkeit, dass Menschen sich entscheiden können. Was sonst aus der Lausanner Verpflichtung geworden ist, ich habe jetzt seit 10 Jahren die Verantwortung abgegeben. Es ist die Tragik jeder, auch geistlichen Bewegung, dass sie sehr schnell versandet. Und im Augenblick hören wir, dass die neueste Meldung, wenn Sie etwas Allianzblatt lesen, steht drin, die Evangelikalen suchen Anschluss beim Weltkirchenrat. Also das sage ich mal, für was sind wir eigentlich eingetreten in den 20 Jahren?
Noch eine andere Sache. In den 70er Jahren sind ja innerhalb Deutschlands und auch innerhalb Württembergs viele sogenannte Parallelstrukturen entstanden. Also innerhalb der evangelischen Kirche andere Akzente gesetzt worden. Ich sage mal, Freie Evangelische Theologische Akademie in Basel, FETA, für Ausbildung für Theologen. Die Begleitung der Theologen im Mengelhaus, auch in den 70er Jahren entstanden. Dann IDEA, der Informationsdienst der Evangelischen Allianz, so heißt es ja abgekürzt, IDEA, gegenüber der Nachrichtenagentur EPD, also den Evangelischen Pressedienst, auch eine Parallelstruktur. Die Gemeindetage unter dem Wort, bis heute Kirchentag, der auch irgendwo in diesem Lande kommt. Hilfe für Brüder, Brot für die Welt. Und sicher noch einiges mehr. Das war alles nötig, das haben Sie aus dem Hintergrund gesagt. Gibt es jetzt innerhalb der Kirche eine Tendenz, wo Sie sagen würden, das müssten wir heute nicht machen und das ist unbedingt noch nötig?
Ist das Wesen der Gemeinde Jesu, dass es Parallelstrukturen gibt. Neben den alten pietistischen Gemeinden entstanden die Michael-Hahnschen Gemeinschaften und dann stand die Süddeutsche Gemeinschaft, die Liebenzeller Gemeinschaft und dann entstand Eidlingen. Wir Christen brauchen immer wieder neue Aufbrüche. Parallelstrukturen sind nicht Gegenstrukturen, sondern entsprechen auch neuen Herausforderungen. Nur war es so, dass etwa, man kann es bei Hilfe für Brüder und christliche Fachkräfte zeigen. Brot für, es war gar kein Gegeneinander. Aber Brot für die Welt hat gesagt, wir können euch Evangelikalen Geld geben von Brot für die Welt. wenn eure Bischöfe in Afrika einen Brunnen bauen, wenn die eine Lehrwerkstätte machen, da ist okay. Aber wenn einer Kirche das Dach davon geflogen ist, wenn die ein neues Gesangbuch brauchen, wenn die Katechistenkurs, die Leute haben Geld gegeben für Brot, das können wir eventuell für Reis noch benutzen, für Brunnen, aber nicht für kirchliche Anliegen. Da müsst ihr selber was machen. Präsident Schober hat uns direkt aufgefordert, hat natürlich nicht gedacht, dass Hilfe für Brüder so ein machtvolles Instrument wird. Also es ist nicht immer ein Gegeneinander, sondern es spricht neuen Herausforderungen. Bei manchen Dingen, wie bei IDEA, ist deutlich, der EPD hat einfach nicht Meldungen aus dem evangelikalen Bereich transportiert, wenn 12 Vikare in Bad Boll irgendwas Komisches zur Homosexualität gesagt haben. Ist das bei EPD groß herausgekommen? Und wenn beim Gemeindetag in Stuttgart 40.000 im Neckarstadion waren, kam keine Notiz davon. Deshalb haben wir gesagt, es gehört einfach zur Information der Öffentlichkeit dazu und haben das angefangen. Und ich bin dankbar, dass also etwa mein Bruder Winrich neben seinem Pfarramt der Ludwig-Hofhager Gemeinde die Geschäftsführung für Hilfe für Brüder machen konnte und christliche Fachkräfte international und dass das zu so einer mächtigen Bewegung wurde. Wenn Sie die Jugendkonferenz für Weltmission Anfang Januar immer sehen, wenn Tausende von jungen Menschen kommen und wenn da 80, 90 junge Leute ausgesandt werden, dann kann man bloß dankbar sein, dass es das gibt. Und das wird auch neidlos anerkannt. In der Synode der EKD habe ich immer wieder dafür gekämpft, dass der Begriff Parallelstrukturen aufhört, sondern dass man versöhnte Vielfalt, wir gehören zusammen. Stellvertretend für euch haben wir was Neues aufgebaut. Ich weiß noch, wie der Bischof Engelhardt gesagt hat, nein! Heute ist selbstverständlich, dass man sehr viel mehr zusammenarbeitet, weil die Kirche oft gar nicht die Leute hat. Der Trebes von Dienst in Übersee hat gesagt, wir kommen nicht an die frommen jungen Leute heran, die wir eigentlich in Afrika und Asien brauchen. Ihr habt bei euren Jugendtagungen die frommen jungen Leute, fangt ihr doch an mit christlichen Fachkräften. Also manches, was als Streit aussieht, entpuppt sich nachher einfach als Notwendigkeit.
Und profitieren davon. Ich könnte mir nicht denken, was aus diesem ganzen pietistisch-evangelikalen Bereich geworden wäre, ohne diese Gartenpflege, möchte ich mal sagen. Ja.
Und uns hat es den Horizont geweitet für sehr viele Aufgaben.
Während Ihrer Zeit als Prälat in Ulm, genau gesagt 1981, haben Sie auch die Leitung der Ludwig-Hofhager Vereinigung übernommen. Welche Interessen vertritt eigentlich die Ludwig-Hofhager Vereinigung?
Ich war bei der ersten Versammlung im Jahr 51 dabei. Mein Vater war eingeladen, hat mich geschickt. Ich wurde als etwas komisch begutachtet, was der junge Student dort tut. Aber so habe ich den ganzen Anfang der Ludwig-Hofhager Vereinigung mitgemacht unter Rektor Beck und Emil Schäf. Bin dann aber erst später, hat mich Fritz Grünzweig, als er die Leitung 1965, 64 übernommen hatte, hat er mich als jungen Pfarrer noch beim Jugendwerk hereingeholt in der Synode. Und da habe ich einen Bruderkreis gefunden, wie selten, und in Fritz Grünzweig einen zweiten Vater. Die Ludwig-Hofhager Vereinigung ist unter Fritz Grünzweig zu einer gemeinsamen Plattform geworden für alles, was wir pietistisch-evangelikal nennen, eine Absprachemöglichkeit, eine gegenseitige Anregung. Und dass wir das miteinander machen, was einzelne Verbände für sich allein nicht machen können, wie etwa den Gemeindetag, wie die Hofhager-Konferenz, dass wir ein gemeinsames Blatt haben, Absprache haben, bis hin zu Aufgaben in der Synode. Aber was Fritz Grünzweig mit einem unglaublichen Einsatz neben der Aufgabe hier in der Gemeinde, neben seiner schriftstellerischen Tätigkeit, mit Besuchsdiensten in den einzelnen Bezirken aufgebaut hat, mit dem Werben um Vertrauensleute, um Finanzierung, unglaublich. Und ich durfte in ein sozusagen gemachtes Bett hinein. Fritz Grünzweig wurde dann 81 zweiter Vorsitzender, ich durfte erster werden. Von Schorndorf aus ließ ich das machen, weil Frau Nürnberger zweimal die Woche nach Schorndorf gekommen ist und ich manchmal bei Sitzungen in Stuttgart hier in die Saalstraße gekommen bin, da bin ich damals schon ein halber Korntaler geworden. Und es war für mich eine ganz beglückende Tätigkeit, weil ich viele der Freunde, die ich von der Jugendwerkszeit her kannte, plötzlich wieder in den Hofhager Kreisen gefunden habe im Land draußen. Es hat eine Aufgabe die andere ergänzt.
Welche Bedeutung hat denn die Ludwig-Hofhager-Vereinigung heute?
das nach wie vor das wichtigste gemeinsame Absprache-Organ sozusagen zwischen den einzelnen Verbänden, auch dass man hellhörig wird, was läuft denn, welche Entwicklungen sind da, wo müssten wir dagegen steuern. Also das ist ein Beispiel, dass man sich überlegt, sind wir hier heute nicht insgesamt bei einer sehr emotionalen Frömmigkeit. Dass jeder auch Gottesdienstbesucher sagt, das Lied gefällt mir und das gefällt mir nicht. Aber früher war die Frage, ob ich im Gewissen getroffen werde, ob mir es hilft, wieder näher zu Jesus hinzukommen, nicht ob mir es gefällt. Also wie können wir dagegen steuern, von der Hofwagervereinigung aus, nicht, dass wir plötzlich auch in den Sog kommen, wir müssen unsere Veranstaltungen machen, dass den Leuten gefällt und wir müssen für die Jugend machen, dass denen gefällt und wir müssen für Frauen und wir sind auf einem ganz falschen Dampfer, wenn wir bloß nach der Emotion gehen. Das Wort Gottes setzt ganz andere Schwerpunkte, dass wir uns da aussprechen und dass Eindrücke kommen, das ist doch ganz wichtig, dass die von der Liebenzeller Mission und die wieder von der Jugend dann in den Hofwagerkreis ihre Ideen und Vorstellungen einbringen und dass Korntal so ein Umschlagplatz geworden ist durch Fritz Grünzweig, davon haben wir auch als Brüdergemeinde bloß profitiert, dass wir plötzlich am Puls der Zeit waren.
Ein großes Ereignis mit einer wesentlichen Bedeutung war die erste Pro-Christ-Veranstaltung in Deutschland. Sie haben eben schon Pro-Christ erwähnt, an deren Gründung Sie auch beteiligt waren. Was hatten die Gründer dieser Großveranstaltung mit der neuen Form der Live-Übertragung an andere Orte bewogen, eine solche Veranstaltung durchzuführen?
Das ist eine abendfüllende Frage, gell? Also, ja. Erstens haben wir im europäischen Lausanne gesagt, wir müssen etwas machen, was Europa vereint. Deshalb war es nur möglich, wir haben schon an Ulrich Parzani als Redner gedacht, aber die Franzosen machen nicht mit, wenn ein deutscher Evangelist da ist. Die Polen machen nicht mit. Deshalb holten wir einen Amerikaner als sozusagen Neutralen. Und der hat die Bahn geöffnet, als damals in Essen Billy Graham gesagt, I am convinced that Ulrich could do it. Ja. Der hat den Prophetenmantel über Ulrich Parzani. Plötzlich war Ulrich Parzani auch für Polen, Franzosen, Norweger akzeptabel. Wir brauchen eine gemeinsame Veranstaltung. Wir wollen gemeinsam zu Jesus hin einladen in Europa. Dann gab es noch gewisse Schwierigkeiten. Die Evangelisten haben, ist jeder davon überzeugt, dass er der Beste ist, dass der Peter Hane noch besser ist und Klaus Vollmer und so weiter. Aber dann war anerkannt, dass also Ulrich Parzani das machen sollte. Die Gefahr bei Pro-Christ ist, dass allmählich, ich muss andersrum sagen, die Chance ist, neben der Übertragung, dass wir abdunkeln, dass auch einer während der Übertragung gehen kann, dass einer weinen kann, dass einer in der Stille sagen kann, ich will mit Jesus anfangen. Die Gefahr ist, dass allmählich die Medien so stark sind und die Gruppierungen, die Musikgruppen, die darstellenden Gruppen sagen, wir brauchen noch mehr Zeit und wir sollten noch mal. Die Verkündigung sollte im Mittelpunkt stehen. Nach dem letzten Pro-Christ habe ich den Eindruck, wir haben eine Grenze erreicht. Ich durfte Vorsitzender sein, über 12 Jahre weg, weil Theo Sorge es nicht machte. Peter Strauch hat gesagt, wir brauchen an der Spitze einen Landeskirchler. Wir Freikirchen, wenn wir einladen, klingt das für einen Außenstehenden wie Sekte. Erst wenn die Landeskirche dabei ist, ist klar, dass das wirklich ein breit ausgestreutes Netz ist. Deshalb durfte ich die Leitung machen. Heute würde ich sagen, wir sind am kritischen Punkt angekommen. Die Orte, die eine Übertragung machen, können das Vorprogramm machen, so wie es hier in Korntal war, dass die einzelnen Gruppen vorgestellt werden. Sehr lebendig, eindrücklich, wie sie es gemacht haben mit der Familie mit viel Krankheit. Und dass dann gesagt wird, und jetzt hören wir, was Jesus uns zu sagen hat, nicht so sehr Ulrich Parzani, sondern wir haben es gewiss, bewusst Pro-Christ genannt. Es geht uns um Jesus Christus. Aber Sie sehen da selbst gut gemeinte Unternehmungen, wird immer wieder ein Punkt kommen, wo man überlegen muss, wie machen wir verantwortlich und gut weiter, dass es ankommt. Aber außerdem, wir kommen mit, wenn wir mit den Show-Elementen, kommen wir nicht mit dem mit, was das Fernsehen zeigt. Da sind wir immer zweitklassig.
Aber Sie würden der Meinung sein, dass die Pro-Christ-Veranstaltung nach wie vor ihre Berechtigung hat und soll sie weitergeführt werden?
Sollte weitergeführt werden, aber auch all die Werke, die bisher Evangelisation gemacht haben, Zeltevangelisation, die missionarischen Werke der Landeskirchen, sollten nicht den Eindruck haben, uns wird die Luft abgestellt. Und die Gemeinden sollten nicht den Eindruck haben, jetzt haben wir Progress gemacht, die nächsten 3 Jahre muss nichts mehr sein. Sondern jetzt sollte die Nacharbeit durch die evangelistischen Werke der Landeskirchen und der freien evangelistischen Werke als Nacharbeit kommen. Denn viele Leute haben einen Anstoß bekommen und der versurrt wieder. Und das muss, da muss wieder angeknüpft werden.
Wolfgang. Ja, genau, da wollen wir mal weitermachen bei Kirche. Wie geht's weiter? Wo geht sie hin? Mein Eindruck, vielleicht Ihren auch, hat sich die Kirchenzugehörigkeit in den letzten Jahrzehnten gewandelt. Man ist nicht mehr in der Kirche, weil es gesellschaftlich Sitte ist. Es gibt noch einige, die diese Sitte wahrnehmen, zum Glück, sonst sähe es noch schlechter aus. Aber das Abröckeln an den Rändern geschieht ständig und stetig. Die mangelnden Geburten machen es auch so, dass die Kirche in ihrer Mitgliedschaft schwindend ist. Ist Evangelisation das einzige Konzept, um Menschen zu gewinnen? Ist Idea diese Woche Diakonie nicht auch ein hoher Stellenwert, den Menschen schätzen? Und macht Kirche Diakonie die Verkündigung ist gleichzeitig? Oder ist das etwas Getrenntes voneinander, was den eigentlichen Auftrag nicht mehr so im Blick hat? Ich denke, da haben Sie auch viel in Ihrem langen Dienst versucht, im Blick auf Diakonie und Mission zusammenzubringen. Wird unsere Kirche beides nutzen können, um neu belebt zu werden?
Es hängt alles an den Menschen. Wenn man die Menschen hat als Erzieherinnen in Sozialstationen, die überzeugte Christen sind, denen man das abspürt, die mit einem Menschen beten, die in eine Notsituation einer Familie hineinsagen können, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Da geschieht Gemeinde Jesu, da ist Evangelisation, aber es hängt an den Menschen, ob wir die Leute haben. Wenn der Kindergarten allmählich bloß noch von Jesus spricht, im Rahmen vom Erntedankfest, dann haben wir einen Apfel-Jesus und an Weihnachten den Baby-Jesus und das ist dann, dann kann man es eigentlich bleiben lassen. Und wenn wir Kindergärten haben, bei denen die Elternversammlung macht, sagten, wir wollen, dass unsere Kinder nicht religiös überfremdet werden, wir wollen das mit den biblischen Geschichten nicht, dann braucht die Kirche nicht mehr Kindergärten führen. Aber das ist auch bei der Gemeindearbeit so, bei der Einzelmitarbeit. Und die Zukunft haben lebendige Gemeinden vor Ort. Man geht nicht, wir leben das so in Korntal, wir haben doch viele Leute im Gottesdienst, die gar nicht auf Korntaler Boden leben. Sondern man geht dahin, wo man das Wort Gottes hört, wo man mit Glauben gestärkt wird, ermutigt wird. Ludwig Hofacker Gemeinde Stuttgart in Bernhausen, das ist nicht nur das Bernhäusen. Man gibt geistliche Zentren und die Zukunft wird sein, so wie Professor Stuhlmacher gesagt hat, wir brauchen nicht bloß 10, sondern 100 Korntals in Württemberg. Als ich im Oberkirchenrat war, hat man mir nicht geglaubt, man hat es nicht abgenommen. Die Zukunft wird, bin fest überzeugt, aktive Gemeinden sein und die volkskirchliche Zugehörigkeit, die Landeskirche, die wird einige Zeit noch nebenher laufen, aber dann wird sich das ergeben, wie sonst so in der Welt, in Amerika und Afrika. Man kann den Amerikanern gar nicht erklären, was eine Volkskirche ist, diese Organisation mit einem riesen Wasserkopf des Oberkirchenrats. Das wird aufhören.
Ja, das wird ein Umbruch sein. Es ist ja, wenn man wach die Situation, die religiöse Situation betrachtet, so etwas wie ein religiöser Aufbruch zu erkennen. Eine Sehnsucht, die sich ins Religiöse hinein sucht und hineinfragt. Denkt man nur an diese Riesenveranstaltung zum Tode und zur Neuwahl des Papstes. Oder dieses große Interesse an der Frauenkirche, wo man sagt, wo kommen die Leute her, was wollen die, was erwarten die von dieser Kirche, es ist ja auch nur ein Bau, steht dahinter, oder jetzt in Leipzig, diese Mahnwachen und Gottesdienste, das sind auf einmal Heiden und Gottlose und Atheisten, die sich diesem öffnen und nicht einen großen Bogen drum machen. Ist das etwas, wo wir spüren, die Säkularisierung, die Welt, das Machbare, das Ganze, hab's nur schön und noch schöner, geht dem Ende entgegen und die Menschen, viele Menschen fragen wieder nach Inhalten, nach Sinn, nach Zukunft. Aber unsere Frage ist, wie kann das die Kirche nutzen?
Es gibt mehr Hunger nach Erlösung, als wir ahnen. Ja. Als Prälat, wenn ich die Abgeordneten besucht habe, Oberbürgermeister, Regierungspräsidenten, habe ich immer gesagt, was macht Ihnen schlaflose Stunden der Nacht? Einer hat mal gesagt, dann brauchen wir aber 3 Stunden. Und wenn ich gesagt habe, darf ich mit Ihnen beten? Bitte. Ist ein Hunger da nach der Begegnung mit Gott. Viele Menschen können gar nicht mehr beten. Und wenn wir mit Menschen beten, sollten wir vielleicht viel öfters Vater unser beten. Das ist nur das Einzige, was sie überhaupt selber formulieren können. Wenn wir aus dem Herzen so ein arges Gebet beten, dann denken die, so kann ich nie im Leben beten. Wir müssen ein Gebet vorbeten, dass sie nachbeten können. Aber es wäre auf der einen Seite erfreulich, wenn Hunger nach Religiösem da ist. Aber wir dürfen uns nicht mit zufrieden geben. Das ist das Schlimme, dass wir jetzt, dass die Bischöfe sagen, es wird ein Hunger nach Religiösem da. Man sollte sehen, wie die Kirchenkonzerte besucht werden. Liebe Zeit, das ist doch nicht. Sondern wir müssen helfen, dass Menschen dem lebendigen Jesus begegnen. Die Kirche, wie gesagt, nochmal nicht eine Moralanstalt, politische Anstalt. In letzter Zeit ist die Tendenz ganz stark, dass wir ein Unterhaltungsorgan sind. Auf hohem Niveau, mit Kirchenmusik und mit pro-christlichen Unterhaltungsdingen werden. Nein, wir müssen Gewissen aufrütteln. Weil wir merken, ich kann doch so, wie ich bin, nicht vor Gott bestehen. Auch ich als Rolf Schiffmuth, das wird mir klar, immer klarer. Und dass mir einer sagt, Jesus ist kommender, starke Erlöser, der ist da und den darfst du anrufen. Also, das müssten wir in die Welt hineinsagen, so schlicht und so ernsthaft, wie wir es überhaupt nur können. Und dieses Lob des Religiösen ist erfreulich, aber wir dürfen uns nicht dabei begnügen.
1995 sind Sie aus Ihrem aktiven Dienst in den Ruhestand getreten und sind nach Korntal gezogen. Warum eigentlich nach Korntal?
Weil die Korntaler gesagt haben, wenn du schon noch 2 Jahre Vorsitzender von Hofacker machst mit dem Büro in der Saalstraße zusammen mit Frau Nunberger, dann komm doch zu uns. Es waren die Geschwister Schneider, die uns das möglich gemacht haben, nachdem die Eltern gestorben waren, so schnell als Interimswohnung einzuziehen und dann durften wir in die Saalstraße ziehen. Nochmal herzlichen Dank, liebe Geschwister Schneider, dass das möglich war. Und ich hätte im Leben nie gedacht, dass wir so bei jedem morgendlichen Gebet danken wir Gott, dass wir hier daheim sein dürfen. Auch einfach unter den Gemeindegliedern, unter den Geschwistern und dass wir im Frieden leben können. Wenn man den Krieg mitgemacht hat, wir ahnen nicht, was wir für ein Geschenk haben im Frieden und mit unserer Gemeinschaft hier in Korntal.
Wenn man über Ihr Leben berichtet, muss man unbedingt auch Ihre schriftstellerischen Gaben noch erwähnen. Sie sind Verfasser von Büchern über Mütter und Väter des Pietismus. Sie betätigen sich als Kirchenhistoriker und vor allem schreiben Sie über Mütter und Väter der Brüdergemeinde, hier auch in Korntal, um nur wenige Bereiche zu erwähnen. Woher beziehen Sie denn die Informationen, zum Beispiel wenn Sie über so jemand aus der Brüdergemeinde schreiben und was fasziniert Sie eigentlich an der Brüdergemeinde als Ganzes?
Gott hat der Brüdergemeinde durch die Menschen, die hier in der Brüdergemeinde waren und sie geprägt haben, so viele göttliche Gaben, so viel Faszinierendes hineingelegt, dass wenn man dem nachgeht, wenn gepackt ist. Und dann kommt der Bruder Bichler und sagt, wollen Sie nicht auch mal über den schreiben? Sie sollten mal über den schreiben. Ja. Und das, der Name ist kaum bekannt. Und dann forsche ich nach und bin jedes Mal gepackt davon. Nächste wäre also Martin Flath, dessen Grabstein auf dem neuen Friedhof steht. Was der in Äthiopien geschafft hat, ist unglaublich, sollte uns ganz neu bewusst werden. Also bloß zu den Büchlern ist natürlich so, ich habe eine mir sehr nahestehende Frau, die sagt, ich lass mich scheiden, wenn du nochmal Büchler schreibst.
Eigentlich wollte ich jetzt gerade fragen, Frau Schäffbuch, wann das nächste Buch herauskommt. Gestatten Sie es eins noch zumindest. Ja. Immerhin ist es ja erstaunlich, dass ein ehemaliger Prälat der Landeskirche sich als Mitglied der evangelischen Brüdergemeinde in Korntal einschreiben lässt, aktiv am Gemeindeleben teilnimmt und regelmäßig Predigtdienste übernimmt. Was gefällt Ihnen, um das nochmal zu fragen, und da muss ich ja eben gerade auch an Sie nochmal denken, Frau Schäffbuch, besonders eben an der Brüdergemeinde, und warum fühlen Sie sich dazugehörig?
Die Brüdergemeinde kommt dem am nächsten, was eigentlich das Neue Testament unter Gemeinde verstanden hat. Dass nämlich wer dazugehört, wirklich ernsthaft dazugehört und an irgendeiner Stelle oder an mehreren Stellen mitarbeitet. Die Damen denken, die Maiglöckchen gesammelt haben, das ist ja bloß ein kleiner Ausdruck des vielen, was sie sonst noch machen können. Ob im Altenheim, im Frauenkreis, Verantwortung für Kreise und Gruppen, dass man aktiv dabei ist, mit hineingenommen wird und ernst genommen wird, wo man sonst noch zum alten Eisen gehört, wird man gebraucht, bis hin zum Finanziellen. Unsere Brüdergemeindeversammlungen, die turbulent sind, für unsere Vorsteher nicht immer leicht, wenn die auch die Vorsteher merken, dass da nicht die ganze Begeisterung mitgeht und für den Brüdergemeinderat auch. Aber es ist doch gut, dass wir nicht bloß im Hintergrund schimpfen müssen, sondern auch dem Ausdruck geben können, was wir drüber denken. Diese Mitverantwortung finde ich großartig. Früher ist so gewesen, der erste richtige Pfarrer von Korntal, der Sixt Karl Kapp, wurde später Prälat in der Landeskirche. Ihr habt den Weg umgekehrt gemacht. Ja. Und beim Herr Dauer, Oberkirchenratsdirektor Dauer, seine Vorfahren waren Vorsteher der Brüdergemeinde, er wurde Direktor des Oberkirchenrats, ist wieder hierher gezogen. Also man muss nach außen hin auch deutlich machen, weil die Leute immer wieder meinen, wir seien eine Sekte oder außenstehend, dass wir eine besondere Gemeinde innerhalb der Landeskirche sind. Ja. Deshalb dürfen wir bei der Synodalwahl mitwählen. Und dass das eine Möglichkeit ist, die multipliziert werden sollte in der Landeskirche, dass solche freien Gemeinden in der Landeskirche entstehen. Und wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind aus der Brüdergemeinde herausgewachsen zum Segen für die Landeskirche? Das kann man gar nicht zählen. Ich würde mal gerne die Liste anfangen. Die hineingegangen als Diakone, als Jugendreferenten, als Pfarrer in verschiedenen Diensten. Das ist eine belebende Zelle innerhalb der württembergischen Landschaft.
Schon im Ruhestand und hier in Korntal lebend haben Sie eine schwere Krebserkrankung erlebt. Die Ärzte hatten kaum noch Hoffnung, dass Sie wieder gesund werden. Auch Sie hatten es einmal in einem Artikel von IDEA geschrieben, dass Sie eigentlich mit dem Tod gerechnet haben. Wie haben Sie diese Zeit erlebt und glauben Sie, dass Gott Ihnen bewusst noch eine Elle in Ihrem Leben hinzugefügt hat?
Das hat er bewusst, ja. Da hat noch einiges gefehlt, auch im Festmachen, ich gehöre im Leben und im Sterben dem Herrn. Ich weiß noch, unter all den vielen Briefen und der vielen Fürbitte, der ich begleitet wurde, war vielleicht das Wichtigste, was der Martin Kunzelmann und seine Frau geschrieben haben, den ersten Artikel vom Heidelberger Katechismus. Das soll mein einziger Trost sein im Leben und im Sterben, dass ich beides mit Leib und Seele nicht mein, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus eigen bin. Ich gehöre nicht der Krankheit, nicht den Ärzten, nicht den Arzneien, nicht meiner Lebenshoffnung, nicht meinem Verkrampftsein in dies Leben, so gehöre ihm, lebend und sterben. Das neu durchzubuchstabieren, es ist auch eine Schwierigkeit, wenn man wieder nach schwerer Krankheit gesund wird, weil man vielen anderen, die die gleiche Krankheit haben, die Hoffnung gibt, dann werde ich auch gesund. Und es gibt dann eine Art von Verkündigung, die heißt, wenn man nicht gesund wird, dann hat man vielleicht nicht richtig gebetet, nicht intensiv genug gebetet, nicht gläubig genug gebetet. Da hätten wir eigentlich alle sagen müssen, nein, anders ist's. Gell? Ich kann intensiv beten und sagen, Herr, ich bin dein. Und ich, als der Arzt mich gefragt hat, wenn Gott Ihnen jetzt doch nochmal eine Zeit zulegt, wozu wollen Sie benutzen, habe ich gesagt, um das weiter zu sagen, dass wir nicht so furchtbar am Leben hängen sollen, sondern das Leben ist eine Vorstufe für die, die Jesus gehören, dass sie freuen können, dass er ewig heimkommt. Dass das weiter sagen kann, auch jetzt hier nochmal sagen kann, herzlichen Dank dafür.
Und nun leben Sie bis heute hier in Korntal. Fühlen Sie sich und Ihre Frau in dieser Kleinstadt Korntal wohl und stört es Sie nicht, wenn viele Leute Sie kennen und Sie gar angesprochen werden?
Schönste, dass man hier in Korntal eigentlich zu jedem Grüß Gott sagen kann. Gell?
Jawohl.
Und jeden grüßen kann. Man ist wirklich in eine Gemeinschaft hineingenommen. Und also wirklich, ich kann es auch für meine Frau sagen. Wir fühlen uns hier so zu Hause und danken jedem Einzelnen von Ihnen, dass Sie uns so hineingenommen haben, problemlos. Wenn man Pfarrer ist und erst recht Prälat, ist man oft so abgehoben und nicht so akzeptiert. Und jetzt sind wir als Bruder und Schwester akzeptiert.
Vielen Dank. Ja, das war jetzt eine Meisterleistung, sich hier eine Stunde lang, über eine Stunde lang zu stellen, das ganze Leben so plötzlich herauszulocken und viele Ereignisse, Hintergründe aufleuchten zu lassen. Vielen Dank dafür. Ich denke, wir haben, um das mit drei Sätzen zusammenzufassen, was wir herausgehört haben, was Ihr Leben war und ist, und was unser Leben sein soll. Wir sollen wissen, worauf es ankommt. Das haben wir von Ihnen gehört. Und da gibt es nur eins, es kommt auf Jesus an. Man soll wissen, wie man durchkommt. Durch Krisen, durch Schwierigkeiten mit Menschen, durch Niederlagen, durch Dummheiten, die man selber gemacht hat und Fehler. Da ist ein Herr, der uns auf die Füße stellt, der versöhnt, der uns eine Spur zeigt. Und dass man weiß, wo man hinkommt. Wilhelm Busch hat uns mal erzählt im Weiglerhaus, und da war ich verbunden mit ihrer Sippe, möchte ich schon sagen, schon seit 1948, hat uns einmal erzählt, dass Heinrich Giesen, als der Kirchentag in Leipzig war, noch in der DDR, in der ehemaligen Ostzone, von einem Funktionär gefragt wurde, na, was machen Sie denn da, was soll denn das ganze fromme Tatarata? Und da hätte Heinrich Giesen gesagt, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Darum kommt's an, dass wir wissen, wo wir hinkommen. Und auch das haben wir aus Ihnen herausgehört und haben Sie uns immer nahegebracht, wo auch immer Sie uns die Botschaft des Evangeliums sagen. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür.
Darf ich auch noch was sagen? Bloß weil Sie wieder Herrn Busch erwähnt haben. Bei der ersten großen Bekenntnisversammlung 66 in der Dortmunder Westfalenhalle, als rebelliert wurde dagegen, dass die Fakultäten eigentlich zu einem Missglauben erzogen haben. Bischof Hauck hat gesagt, der Glaube an Jesus wird eliminiert, bewusst. War damals eine Bekenntnisversammlung und Wilhelm Busch war um ein Grußwort gebeten. Und die Bischöfe haben sich rausgeredet, preises Willen. Aber auch die Leute der Bekenntnisbewegung haben gesagt, wenn man unsere Ratschläge, wenn wir und man sollte und man... Und da hat Wilhelm Busch den heiligen Zorn gepackt und hat dies sein Grußwort gesagt, das später immer falsch interpretiert wurde. Er hat gesagt, grüße euch mit einem Wort Gottes, ich will mich meiner Herde selbst annehmen. Nicht Hofacker-Vereinigung, nicht Bekenntnisbewegung, nicht irgendeine Lausanner-Bewegung, sondern dass der lebendige Gott zusagt, ich will mich meiner Herde selbst annehmen. Und wir spüren, dass das in Korntal geschieht, trotz uns und mit uns. Und das ist das Schöne hier.
Vielen Dank. Ich möchte jetzt zum Schluss mit Ihnen beten. Großer, treuer Gott, Vater unseres Herrn Jesus Christus, der du durch den Heiligen Geist Menschen hineinrufst und befähigst, für dich, für dein Werk, für deine herrliche Botschaft da zu sein und mit allen Kräften und Gaben und Sinnen dies Werk zu betreiben. Danke, dass du auch durch Niederlagen, Schwächen und Krisen hindurch immer wieder dein heiliges, herrliches Antlitz aufleuchten lässt, so dass wir dich sehen und nicht den Menschen. Und so haben wir auch jetzt in diesem Nachmittag dich gesehen und uns gefreut an Rolf Schäffbuch, seinen Führungen, seinen Bewahrungen und den Segen, den du durch ihn geschenkt hast. Wir kennen unser Leben mit all den Höhen und Tiefen und wir wissen, dass wir dich brauchen, damit wir dorthin kommen, wo du uns hinhaben willst. Bei dir, in deiner Herrlichkeit. Geh mit uns in den Nachmittag und in den Abend und geh mit uns durch unser Leben, bis wir bei dir sind. Amen.
Ja, nun bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen als Dankeschön, dass Sie uns diesen Nachmittag gewidmet haben. Von der ersten Minute bis jetzt habe ich spannend zugehört und ich glaube, dass es allen hier im Festsaal genauso erging. Darf ich Ihnen nun hier ein Tablett überreichen? Kein Geschenkkorb, sondern ein Tablett mit herrlichen Weinen und Knabbersachen aus unserem Israel-Laden. Lassen Sie es sich munden mit Ihrer lieben Frau. Und nochmal ganz herzlichen Dank.
Ich habe schon gedacht, es sei ein Tischtennisschläger, aber es ist was zum Trinken. Vielen herzlichen Dank.
Ja, und nun muss ich noch eben geschwind was ansagen. Und zwar diese schönen Maiglöckchen, die auf dem Tisch stehen. Wir haben uns jetzt beraten, dass immer wer so in dem Pulk da sitzt von einem Wäschen, der Älteste diese Maienglöckchen mit nach Hause nehmen darf. Und dann habe ich noch zu sagen, am Samstag, den 13., also diesen Samstag, ist im Foyer vom Altenzentrum ein Muttertagskonzert um 13 Uhr diesen Samstag. Um 15 Uhr, am 13. um 15 Uhr. Dankeschön.
Und wir freuen uns sehr, dass Frau Sigrid Schäffbuch mit dabei ist. Wir freuen uns sehr, dass ihr euch in Korntal so wohl fühlt. Und wir hoffen, dass er noch ein Buch schreiben darf.
Ich denke, was wäre eine Persönlichkeit wie Rolf Schäffbuch, ohne dass da nicht eine Frau im Hintergrund wäre oder gestanden hat über viele Jahre, die eben ihm den Rücken freigehalten hat, wie man so schön sagt. Ich möchte kurz noch etwas sagen.
Ja? Ich muss aber korrigierend sagen. Meine Frau sitzt immer an einem anderen Platz im Saal, damit sie mir, ob ich predige oder nicht, Signale geben kann. Deshalb hält sie ihren Kopf sehr beweglich, weil sie so...